8.30 Uhr. Das riesige Glas aus kaltem Feuer war inzwischen bis zum Rand gefüllt. Die Flüssigkeit in seinem Inneren zeigte jetzt eine violette Färbung. Sie war zwar aus den absonderlichsten Ingredienzien zusammengemischt, aber noch weit davon entfernt, ein Wunschpunsch zu sein. Dazu musste sie nun magisiert werden. Das heißt, sie musste einer ganzen Serie von Prozeduren unterworfen werden, die sie instand setzten, die eigentlichen dunklen Zauberkräfte in sich aufzunehmen. Das war der vorwiegend wissenschaftliche Teil der Arbeit und fiel in Beelzebub Irrwitzers Kompetenz. Die Geldhexentante konnte ihm dabei nur mehr oder weniger als Handlangerin dienen. Der Text, um den es hier ging, war in der Fachsprache der Laborzauberer abgefasst und selbst für Tyrannia nahezu unverständlich. Er lautete: Man nehme Kar, Totyme, Pflegen und Katafalkes Polyglom und lasse beides zyklisch schweben in dramoliertem Anatom. Durch schlemilierte Ektoplasen pogiert sich Chymomyten-Myrt, das wiederum mit Antigasen zum Prosten alkoholisiert, basierend auf humanem Morchel aus ungeflaxtem Proklamat, tringiert der Azifere-Schnorchel gratinisch mit dem Thermostat, konjekturiert der Unglykose sodann auf Säurepräparat, ballonisiert sich die Sklerose zur Hochpromille-Qualität. Doch ist die Dosis nicht halunkisch, durch garnoviertes Kriminol bleibt die komplexe Drechse flunkisch als unstabiler Alkohol. Drum achte man aufs Hirngebläse beim diabolischen Kontakt, denn scheuert die Chimärenfräse, dann schnibbelt gleich der Sadophagt. Ist dies erfüllt, so bildet sich rhythmisch Galaxen, Parallaxen, Wachs in pyromanem Salz alchymisch als astrubales Minimax. In dieser Art ging es noch lange weiter. Irrwitzer hatte alle seine magischen Computer, die an den höllischen Zentralgroßrechner angeschlossen waren, in Gang gesetzt und fütterte sie mit den nötigen Informationen. Sie arbeiteten, wenn man das von elektronischen Apparaten so sagen darf, unter Volldampf. Zirpten, piepsten, rasselten, blinkten und spuckelten Formen und Diagramme aus, die dem Zauberer sagten, was er mit der Flüssigkeit im Punschglas als nächstes zu tun hatte. Einmal zum Beispiel musste er ein Antigravitationsfeld aufbauen, um völlige Schwerelosigkeit zu erzielen. Dadurch konnte er das ganze Gebräu aus dem Gefäß herausheben. Die Flüssigkeit schwebte in einer als ein großer, leicht wabbelnder Ball mitten im Raum und Irrwitzer konnte sie so mit einer geballten Ladung von Perversionsteilchen beschießen, die das Glas aus kaltem Feuer nicht durchgelassen hätte. Allerdings wurde er selbst und auch die Tante während dieser Phase von der Schwerelosigkeit ergriffen, was die Arbeit bedeutend erschwerte. Er schwebte nämlich mit dem Kopf nach unten an der Decke des Labors, während Tyrannia waagerecht in der Luft um ihre eigene Achse rotierte. Doch schaffte er es nach gelungenem Beschuss, den Antigravitationsgenerator wieder abzustellen, wodurch der Flüssigkeitsball in sein Gefäß zurückplatschte. Tante Titti und er selbst aber ziemlich schmerzhaft auf den Boden knallten. Doch solche Vorkommnisse sind bei derartig riskanten Experimenten fast unvermeidlich und beeinträchtigten den Feuereifer der beiden kaum. Ein wenig später ereignete sich jedoch ein unvorhergesehener und selbst für den Zauberer und die Hexe ziemlich erschreckender Zwischenfall. Die Flüssigkeit im Punschglas wurde nämlich plötzlich lebendig. Es gibt einzellige Lebewesen, Amöben genannt, die normalerweise so winzig sind, dass man sie nur unter dem Mikroskop sehen kann. In diesem Fall aber verwandelte sich der ganze Inhalt der gläsernen Terrine in eine einzige, riesenhafte Amöbe, die das Gefäß verließ und als große, gelatineartige Pfütze über dem Boden des Labors dahin kroch. Tante und Neffe zogen sich vor ihr zurück und flohen schließlich in verschiedene Richtungen. Daraufhin spaltete sich der gigantische Einzeller in zwei und jeder Teil schlabberte hinter einem der beiden her, in der offenkundigen Absicht, sie sich einzuverleiben. Nur mit List und Mühe gelang es dem Zauberer und der Hexe, die zwei Teile ins Punschglas zurückzulocken, wo sie sogleich heißhungrig übereinander herfielen und sich gegenseitig auffraßen. Damit waren sie wieder nur Flüssigkeit und die Gefahr war gebannt. Schließlich war der Prozess der Magisierung abgeschlossen. Die Substanz im Gefäß sah jetzt spiegelnd und undurchsichtig aus wie Quecksilber. Sie war nun bereit, jede Zauberkraft in sich aufzunehmen, in diesem Fall also die geheimnisvolle Fähigkeit, alle Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. 8.45 Uhr. Moritz war auf ein niedriges Vordach über dem Seiteneingang gesprungen, von dort auf das größere Dach auf dem Hauptportal, dann kletterte er auf ein spitzes Türmchen voller Steinknubbel und setzte von dessen Spitze aus mit einem gewagten Sprung auf ein Gesims über. Um ein Haar wäre er dort abgerutscht, weil es voller Schnee und Eis lag. Aber es gelang ihm gerade noch, das Gleichgewicht zu halten. Der Frabe flatterte zu ihm hinauf. »Jetzt reicht's«, sagte er heiser, »komm da sofort wieder runter, hörst du? Du wirst dir noch alle Knochen brechen. Du bist viel zu fett und hast überhaupt keine Kondition für sowas.« Aber der Kater kletterte weiter. »Ach«, schrie Jakob wütend, »ich könnte mir meine letzten Federn ausreißen, weil ich nicht den Schnabel gehalten habe. Hast du denn wirklich kein Gramm Hirn in deinem blöden Katzenkopf drin? Wenn ich dir doch sag, dass es keinen Sinn hat.« »Die Glocken da oben sind auch für uns beide zusammen viel zu schwer.« »Das wird sich zeigen«, war die unerschütterliche Antwort des Katers. Er kletterte weiter und immer weiter. Je höher er kam, desto erbarmungsloser pfiff ihm der Sturm um die Ohren. Er war schon oberhalb der großen Rosette über dem Hauptportal angelangt, als er fühlte, wie seine Kräfte ganz plötzlich nachließen. In seinem Kopf drehte sich alles. Er war ja von vornherein nicht gerade in sportlicher Verfassung gewesen. Aber nun begann sich auch noch der Aufenthalt in der Giftmülltonne deutlich bemerkbar zu machen. Als er auf einen Wasserspeier hinübersprang, der einen grinsenden, spitzohrigen Teufel darstellte, rutschte er langsam, aber unaufhaltsam ab. Er wäre ganz sicher in die Tiefe gestürzt. Und die war jetzt sogar für eine geübte Katze bereits tödlich, wenn Jakob nicht herbeigeflattert wäre und ihn im letzten Augenblick am Schwanz festgehalten hätte. Keuchend und zitternd drückte sich der kleine Kater an die Wand, um Schutz vor dem eisigen Wind zu finden und versuchte, seine gefühllos gewordenen Pfoten aufzuwärmen. Der Rabe setzte sich vor ihn hin. »So«, sagte er, »und jetzt mal ganz im Ernst, selbst wenn du schaffst, bis ganz nach oben zu den Glocken zu kommen. Und das kannst du einfach nicht schaffen, dann hat's trotzdem keinen Zweck. Benütz doch bitte ein einziges Mal in deinem Leben deinen Grips, Freundchen. Nehmen wir mal an, wir zwei bringen es tatsächlich fertig, die Glocken zu läuten. Was, wie gesagt, total unmöglich ist, dann täten dein Maestro und meine Madame das doch natürlich auch hören. Und wenn sie's hören, dann kriegen sie doch sofort spitz, dass die Umkehrwirkung von ihrem Gesöff aufgehoben ist. Na und? Auf die können sie doch jetzt leicht verzichten. Die war doch nur dazu da, um uns damit zu täuschen. Wenn wir jetzt aber gar nicht mehr dabei sind, dann brauchen sie die Umkehrwirkung doch überhaupt nicht. Dann wünschen sie eben nach Herzenslust lauter Böses, was dann wörtlich in Erfüllung geht. Sie brauchen sich ja keinen Zwang mehr anzutun, da wir sie nicht mehr stören. Oder hast du dir vielleicht eingebildet, du kannst nachher den ganzen Turm wieder runterklettern, den ganzen Weg wieder zurücklaufen und trotzdem noch rechtzeitig bei der Party sein? Wie stellst du dir das eigentlich vor? Weißt du, was mit dir sein wird? Aus wird es mit dir sein. Jämmerlich draufgehen wirst du. Und zwar für nix und wieder nix. Das ist alles, was sein wird. Aber Moritz hörte nicht zu. Die Stimme des Rahmen drang irgendwie aus weiter Ferne an sein Ohr. aber er fühlte sich viel zu krank und zu erschöpft, um so komplizierte Gedankengänge mitzudenken. Er wusste nur noch eins. Nach oben war es jetzt genauso weit wie nach unten und er wollte nach oben, weil er es so beschlossen hatte, ob es sinnvoll war oder nicht. Sein Schnurrbart war eisverkrustet, der schneidende Wind trieb ihm Tränen in die Augen, aber er kletterte weiter. »Ey«, schrie ihm der Rabe erbittert nach, »eins sag ich dir, ich helfe dir von jetzt an nicht mehr. Wenn du dich umbringen willst, dann tu's allein. Ich hab nix für Helden übrig. Ich hab Reismatismus und ich hab deine Dickschädeligkeit endgültig satt, dass du's nur weißt. Ich hau jetzt ab, hörst du? Ich verdufte, ich bin weg schon. Servus, ciao, lebe wohl, adieu, Herr Kollege.« In diesem Augenblick sah er, dass der kleine Kater in der Luft baumelte und sich nur noch mit den Vorderpfoten an einer Regenrinne festkrallte. Er flatterte zu ihm hinauf, kämpfte sich durch den Sturmwind zu ihm hin, packte ihn mit dem Schnabel am Nackenfell und zog und zerrte ihn mit letzten Kräften in die Rinne hinein. »Ausgestopft will ich sein«, stieß er hervor. »Ich bin scheint als Ei aus dem Nest gefallen. Davon hab ich einen Dachschaden, keine Frage.« Dann fühlte auch er, dass seine Kräfte ihn verließen. Die Wirkung des Aufenthalts in der Tonne machte sich auch bei ihm bemerkbar. Ihm wurde sterbenselend. »Ich rühre mich nicht mehr vom Fleck«, schnappte er. »Ich bleib hier jetzt sitzen, bleib ich. Von mir aus soll die Welt ruhig untergehen. Ich kann nicht mehr. Wenn ich noch ein einziges Mal zu fliegen versuche, dann plumpse ich runter wie ein Stein.« Er äugte über den Rand der Rinne. Tief, tief unter ihnen glitzerten die Lichter der Stadt. 9 Uhr. Bei der Phase, die als nächstes zu bewältigen war, konnte Tyrannia wieder die Führung übernehmen. Die Anweisung nämlich, auf welche Weise man die Kraft der Wunscherfüllung in den Punsch dahin hineinzwingt, war in Herzwelsch abgefasst. Es handelte sich dabei um eine Verwirrsprache, die zwar unseren normalen Wortschatz verwendet, aber einen völlig verzinkten Gebrauch davon macht. Keines der Wörter bedeutet dabei das, was es üblicherweise bedeutet. Knabe heißt zum Beispiel Globus, Mädchen heißt Fuß, Spazierengehen heißt Platzen, Garten heißt Koffer, Sehen heißt Zupfen, Hund heißt Schluck, Bunt heißt Hurtig, plötzlich heißt Stumpf. Also heißt der Satz, ein Knabe und ein Mädchen gingen im Garten spazieren, da sahen sie plötzlich einen bunten Hund auf Hexwelsch folgendermaßen. Ein Globus und ein Fass platzten im Koffer, da zupften sie stumpf einen hurtigen Schluck. Tyrannia beherrschte diese Sprache mühelos. Ohne diese Kenntnis ergab der Text des Rezeptes überhaupt keinen Sinn. Kein Unwissender hätte dahinter etwas anderes vermuten können als schiere Verrücktheit. Seid ihr die Meister, nehmt Geisterkleister, vereist aus dem feistesten Ei, blaset dem Glase die rasenden Gase durch Nersenextase entzwei. Pumpen sich Lumpen im Humpen zu klumpen, humpeln zu schrumpelnd in Gips, stürzt eine Pfütze aus nützlicher Grütze, würzig aus rülpsendem Schlips. Torkeln die Korken an borkigen Forken, morgen voll Sorgen im Sumpf, prickeln die Pickel am Zwickel den Nickel, tickt Perpendikel am Strumpf. Ödet sich schnöde der spröde Tragödie, trödelnd an Knödel und Zopf. Schlichten Gerichte der gichtigen Nichte, wichtiges Kichern im Kropf. Die ganze Textstelle war noch ungefähr 5-mal so lang, aber hier mag diese Kostprobe genügen. Nachdem Tyrannia alles übersetzt hatte, wurden alle Lichter im Labor ausgelöscht. Tante und Neffe standen in völliger Dunkelheit und begannen um die Wette drauf loszuzaubern. Wie in einem Fiebertraum überstürzten sich die Erscheinungen, die aus der Finsternis auftauchten, einander verdrängten und wieder verschwanden. In der Luft bildeten sich Flammenwirbel, die sich fauchend drehten und so eine Art Windhose übereinander türmten, die mehr und mehr in sich zusammenschrumpfte, bis sie die Größe eines Würmchens hatte, das dann von einem Schnabel ohne Vogel aufgepickt wurde. Eine graue Wolke schwebte herein, aus der das Gerippe eines Hundes am Schwanz herabhing, dessen Knochen sich in glühende Schlangen verwandelten, die zu einem Knoll verschlungen über dem Boden rollten. Ein Pferdekopf mit leeren Augenhöhlen bleckte die Zähne und wieherte ein schreckliches Lachen. Ratten mit winzigen Menschengesichtern tanzten einen Ringereien um das Punschglas. Eine riesige blaue Wanze, aus deren Rückenschild sich die Hexe setzte, machte eine Art Wettlauf mit einem ebenso großen gelben Skorpion, auf dem der Zauberer hockte. Rosarote Blutegel tropften in großer Menge von der Decke herab. Ein mannsgroßes schwarzes Ei zerbarst, und heraus liefen viele kleine schwarze Hände, die wie Spinnen herumhüpften. Eine Sanduhr erschien, in der die Sandkörnchen von unten nach oben rieselten. Ein brennender Fisch schwamm in der Finsternis herum. Ein winziger Roboter auf einem Dreirad erstach mit seiner Lanze eine steinerne Taube, die daraufhin zu Asche zerfiel. Ein riesenhafter, kahlköpfiger Kerl mit nacktem Brustkasten quetschte sich selber zusammen wie eine Ziehharmonika. So ging es immer weiter. Die Erscheinungen folgten einander schneller und schneller und alle verschwanden zuletzt in das Punschglas hinein, dessen Inhalt jedes Mal aufbrodelte und zischte, als habe man ein glühendes Eisen hineingesteckt. 9.15 Uhr. Nach einem letzten rasenden Wirbel ununterscheidbarer Bilder endete das Ganze mit einer Art Explosion, bei der der Wunschpunsch in seinem Glas aus kaltem Feuer orangerot aufglühte. Irrwitzer schaltete das Licht wieder an. Er und die Tante waren nach dieser gemeinsamen Anstrengung zunächst einmal völlig erschöpft. Sie mussten sich durch das Einnehmen von besonderen Zauberkraftpillen aufputschen, um überhaupt noch den letzten und schwersten Teil der Zaubereitung durchzustehen. Aber sie durften sich jetzt keine Ruhepause mehr gönnen, denn die Zeit schritt unerbittlich fort. Dieser vierte und letzte Teil der Prozedur konnte überhaupt nicht in unserer Welt innerhalb dessen, was wir Zeit und Raum nennen, vollzogen werden. Man musste sich dazu in die vierte Dimension begeben. Und so war auch schon die Anleitung dazu in der exorbitanischen Sprache abgefasst, für die es absolut keine Übersetzungsmöglichkeit gibt, weil in ihr ausschließlich Dinge und Vorgänge der vierten Dimension ausgedrückt werden können und in unserer Welt überhaupt nicht existieren. Diese letzte und größte Anstrengung war unerlässlich, um die Umkehrwirkung in den Punsch hineinzubringen, die bewirkte, dass von allen Wünschen, die man aussprach, das Gegenteil in Erfüllung gehen würde. Die Anleitung dafür hatte folgenden Wortlaut: Hakamordavs Furikras, Zuckets Krakabule, Irzefetz Drakhurnehas, Lugeflux Gesule, Zickergifte, Schriller Schrie, Kreischel Wut Geife, Tube Norge, Killeri, Boshort, Kraxo, Keife, Zornemon, Us, Flackertas, Knirschu, Mimularens, Grine, Schaumze, Grimme, Gras, Schauderberg zu Haarens, Gurgelwurg ans Wanste Platz, Spucker, Ducker, Puten, Kränker, Kralle, Kretze, Kretz, Bluten, Tuze, Wuten. Wahn was Saufdra, Maule, Fass, Ulps, Gigantomole, Hacker, Mordax, Furir, Krass, Lugeflux, Gesule. Diesen Teil des Rezeptes konnte zunächst weder Irrwitzer noch Tyrannia entschlüsseln, aber sie wussten, dass man exorbitanisch eben nur in der vierten Dimension sprechen und verstehen kann. Und so blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich unverzüglich dorthin zu begeben. Nun ist die vierte Dimension ja nicht anderswo weit weg, sondern genau hier, wo wir auch sind. Nur nehmen wir sie nicht wahr, weil weder unsere Augen noch unsere Ohren dafür eingerichtet sind. Tante Titti hätte hier allein nicht mehr weitergewusst. Aber Belzebub Irrwitz erkannte eine Methode, wie man von einer Dimension in die andere springen konnte. Er holte eine Injektionsspritze und eine seltsam geformte kleine Flasche, in der eine farblose Flüssigkeit schwappte. Lucifers Salto Dimensionale stand darauf. Man musste es direkt ins Blut spritzen, erklärt er. Tyrannia nickte anerkennend. Ich sehe nun doch, Bubi, dass ich dich nicht umsonst habe studieren lassen. Hast du Erfahrung mit dem Zeugs?
Ein wenig, Titti. Ich habe ab und zu kleine Reisen damit gemacht, teils zu Forschungszwecken, teils zum Vergnügen.
Dann lass uns sofort abfahren.
Ich muss dich aber darauf aufmerksam machen, liebe Tante, dass die Sache nicht ganz ungefährlich ist. Es kommt alles auf die richtige Dosierung an.
Was heißt das? Wollte die Hexe wissen.
Irrwitzer lächelte sie auf eine Art an, bei der ihr ganz und gar nicht behaglich zumute wurde. Das heißt, sagte er, dass du auch wer weiß wo landen kannst, Titilein. Ist die Dosis auch nur eine Winzigkeit zu klein, so fällst du in die zweite Dimension hinunter. Dort wärst du dann vollkommen flach, so flach wie eine Filmprojektion. Du hättest nicht mal mehr eine Rückseite, so flach wärst du. Und vor allem, du könntest aus eigener Kraft nie mehr in unsere gewöhnliche dritte Dimension aufsteigen. Du müsstest vielleicht für immer und ewig ein zweidimensionales Filmbildchen bleiben, mein armes, altes Mädchen. Ist die Dosis aber zu groß, dann wirst du in die fünfte oder sechste Dimension hinaufkatapultiert. Diese höheren Dimensionen sind so verwirrend, dass du nicht einmal mehr wissen würdest, welche Stücke zu dir gehören und welche nicht. Du würdest vielleicht unvollständig zurückkommen oder auch falsch zusammengesetzt, wenn überhaupt.
Einige Augenblicke lang starrten sich beide schweigend an. Sie wusste, dass ihr Neffe vorläufig noch dringend auf ihre Mithilfe angewiesen war. So lange war der Satan-Archäologin genialko-höllische Wunschpunsch noch nicht endgültig fertig gebraut war, konnte er bestimmt nicht auf sie verzichten. Und er wusste, dass sie es wusste. Sie lächelte ebenso unheilsschwanger. »Gut«, sagte sie langsam, »ich denke, du wirst wohl alles hundertprozentig richtig machen. Ich verlasse mich ganz auf deine Selbstsucht, Bubi.« Er zog die farblose Flüssigkeit in seiner Spritze auf, beide entblößten den linken Arm. Er prüfte ganz genau die Menge und gab erst ihr und dann sich selbst die Injektion. Ihre beider Konturen fingen an zu vibrieren, zu verschwimmen, sich grotesk in die Länge und in die Breite zu ziehen. Dann waren sie beide nicht mehr zu sehen. Im Punschglas aus kaltem Feuer aber begannen scheinbar wie von selbst die sonderbarsten Dinge vor sich zu gehen.